Diese Folge wird unterstützt von der Diversity Academy.
Heute haben wir eine ganz tolle Gastperson, die versucht, mit Daten Missstände sichtbar zu machen und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir sprechen über KI, Privilegien und warum Allyship mehr ist als ein cooler Titel. Es geht um Rassismus an der Clubtour, über Bro-Culture im Job, über Videos auf TikTok und warum was Arbeitgeber wirklich tun können, um Teilhabe zu schaffen, ohne leere Versprechen. Bleibt bis zum Ende dran.
Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Heute haben wir wie immer eine ganz tolle Gastperson. Und woher kenne ich diese Gastperson? Aus LinkedIn. Was für ein Zufall. Die Person wurde mir empfohlen von einer Freundin von mir. Und ich kann es nicht glauben, aber die Person hatte nichts, also die empfehlende Person hatte nichts mit HR zu tun und hat mich auf die Person hingewiesen. Und als ich dann gesehen habe, wer der Person alles folgt und was sie postet, dachte ich mir so, hä? Wie konnte ich die Person nicht vorher von selbst kennen und finden? Und das, was die Person postet, sind Tatsachen gebackt mit Daten. Und sowas weiß ich immer zu schätzen, weil wir hier dann nicht nur Meinungen teilen, sondern auch wirklich faktisch argumentieren können. Die Person hat im Namen auf LinkedIn auch Daten drin.
Jetzt müssten eigentlich alle wissen, wer es ist, oder?
Also ja, wenn wir noch sagen, dass es eine männliche Person ist und einen sehr stabilen Bart hat, jetzt müssen alle wissen, wen wir meinen. Und wir meinen natürlich Daniel Data Dan Müllbauer. Herzlich willkommen, Daniel. Danke, dass du heute dabei bist.
Hi, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich drauf.
Wir haben dich ja gerade kurz vorgestellt. Magst du dich vielleicht einfach, was du möchtest, dass die Leute von dir wissen, auch mal noch mal kurz vorstellen?
Ja, was mir relativ wichtig ist, ist eigentlich immer, dass ich heute viel im KI- und Datenkontext unterwegs bin und auch für diese Themen relativ sichtbar bin und gleichzeitig versuche bei beiden Themen so das Thema Vielfalt, Diversität, Inklusion, diesen ganzen Themenbereich halt irgendwie mitzudenken, ne? Und das so zu einem Primat irgendwie zu machen, dass das so eine handlungsleitende Sache ist irgendwie in meinem Leben, dass ich das wichtig finde, dass die Vielfalt von Menschen beachtet wird und auch andere Menschen, die nicht so viel Geburtsglück hatten wie ich, dann auch deutlich die gleichen Rechte bekommen und so weiter und so fort. Und da spielen halt Daten eine Rolle, um zu zeigen, wo Missstände sind, und KI eine Rolle, weil KI eben auch Missstände verstärken kann. Es kann sie auch auflösen, aber eben auch verstärken. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass ich dabei kein Techie bin vom Hintergrund her. Also ich habe nie programmiert oder ähnliches, sondern man kann sich dieses Thema tatsächlich auch erarbeiten und kann sich da reinfuchsen. Und da möchte ich den Menschen immer Mut machen, dass sie das tun, weil das ist nicht so schwierig.
Vielleicht hätten wir es auch am Ende machen können. Ich möchte es jetzt schon mal sagen. Daniel hat auch einen ChatGPT-HR-Führerschein, nenne ich das gerade richtig?
Ja, ist alles gut.
Genau, und ich habe einige meiner LinkedIn-KollegInnen gesehen, wie sie auch das schon gemacht haben. Ständig bin ich da, fast beim Bezahlen, und dann sage ich so, oh nee, ich muss jetzt nächsten Monat, du hast jetzt gerade nicht genug Geld, ne? Aber ich war schon oft auf deiner Kasse. Und es ist auch ein Thema auf der Arbeit für mich, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr gerade zuhört und im HR-Bereich seid, da kann man auch nochmal was von Daniel lernen.
Ja, vielen lieben Dank.
Bevor wir da ganz tief einsteigen, habe ich noch eine Sache, die ich heute Morgen beim Scrollen bei Instagram gesehen habe. Und zwar, hast du wahrscheinlich vielleicht schon gehört, Cis-Frauen haben ChatGPT gefragt, ihnen zu helfen bei der Gehaltsverhandlung und bei den, wie sie ins Gehalt reingeht. Und wenn du eine Frau bist, die ChatGPT das gefragt hat, dann hat er dir ein niedrigeres Gehalt vorgeschlagen oder es dir ein niedriges Gehalt vorgeschlagen, als wenn du ein Mann bist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Iri war gestern, heute so Schlagzeile. Das war ja aber mal, wo wir gerade bei KI und Verstärken sind. Hast du das gelesen, Dan?
Die Meldung jetzt selbst speziell nicht. Ich hatte schon verschiedene andere von solchen Experimenten halt gesehen, wo man auch teilweise anonyme Lebensläufe hochgeladen hat, die sich nur im Geschlecht unterscheiden, und dann halt geschaut hat, welche, zum Beispiel ChatGPT sollte dann eine Leistungsbeurteilung machen über die Person. Und da kam halt signifikant häufiger eher moderate Leistungsbeurteilungen raus, wenn man halt zum Beispiel, in diesem Fall hatten sie immer das Binäre genommen, halt männlich-weiblich so, ne? Und dann haben sie da deutlich häufiger, wenn der Lebenslauf weiblich war. Ansonsten war der Lebenslauf übrigens identisch. Ja, es war nur das anders. Und dann war es halt häufiger so, dass man dann halt meets expectation als Ergebnis hatte, wenn man halt, wenn das halt der weibliche Lebenslauf sozusagen war. Ja, und das findet sich ganz häufig, ist in dem Sinne auch nicht verwunderlich. Es ist halt einfach, ich sage immer, wir dürfen nicht auf die KI zeigen, sondern wir müssen eigentlich, der Finger müsste sich eigentlich sofort umdrehen auf uns.
Ja.
Wir bezahlen halt, das ist halt einfach so, wie wir bezahlen im Durchschnitt. Ja. Und das lernt die KI dann eben aus Trainingsdaten und sagt, die bewertet das ja in dem Sinne nicht moralisch, sondern sagt einfach nur, ja, das scheint ja so zu sein. Also
ja,
machen wir das mal so. Und es bräuchte eben unheimlich viel menschliche Reflexion, die eine Maschine nicht hat, um dann zu sagen, ja, da passt doch irgendwas nicht. Ja, und das müsste man nochmal anpassen. Ja.
Mhm. Ja, ich fand das super spannend heute Morgen.
Wenn wir über Studien sprechen, ich habe an der Uni 7 studiert, in Wirtschaftsrecht, Bachelor. Mhm. Und bin gerade ein bisschen stolz, denn vor 2 Tagen hat die Uni 7 veröffentlicht, also eine Studie gezeigt und ein Ranking gezeigt der Benachteiligung bei vermutetem Migrationshintergrund.
Mhm.
Und Ausbildungsplätze, Herkunft schlägt Leistung. Das heißt,
ja,
viele der Auszubildenden oder angehenden Auszubildenden, die sich beworben hatten, mit verschiedensten Namen, die halt auf einen Migrationshintergrund hinweisen, hatten weniger Chancen, ein leeres Postfach. Und das ist auch nochmal, ne, das, was du vorher gesagt hast, dass du ungleich, also wie nennt man das denn, Benachteiligung eben auch mit Daten klarstellen willst. Und deshalb bist du auch, glaube ich, heute hier.
Ja, das freut mich sehr. Es ist mir sehr, sehr wichtig, das Thema. Und es ist mir besonders wichtig, dass das vielleicht auch mal ein weißer heterosexueller Mann macht. Also,
ja, das kommt leider nicht so häufig vor.
So. Ja, tatsächlich, ja.
Genau, das ist übrigens, also unser Thema ist ja Allyship. Also ich hatte dich ja angefragt wegen Allyship und weil mir nicht nur deine KI-Beiträge halt aufgefallen ist, sondern halt auch, dass du über Vaterschaft postest und über Gleichberechtigung und über ja Diversität. Und heute, wir machen jetzt gerade eine Reihe, wir wissen noch nicht, wie sie genau heißt, aber ich nenne sie 4 Wochen für Allies. Veri ist noch nicht so 100% einverstanden.
Das ist durch. Also das ist das zweite Mal erwähnt. Ich glaube, wir können nicht das ändern. Aber darf ich kurz sagen, warum ich nicht so zufrieden bin damit,
ja,
Daniel?
Gerne.
Der Grund ist, dass das ein Muskel ist, das trainiert werden muss. Und es kann sein, dass man auch mal daneben tritt und oder auch irgendwann das komplett ablegt, weil es bequemer ist. Ich möchte nicht an dem Tag stehen, wo ich diesen Beitrag oder den Podcast oder irgendwas löschen muss, weil ich halt gesehen habe, dass das irgendwie nur Show war. Also ich vertraue dir und vielleicht auch der anderen Person, die vorher dran war und die nächste Person dran war. Aber ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen bin ich so richtig vorsichtig mit dem Ally-Begriff, weil ich selber auch oft als Ally versagt habe. Deswegen so, vielleicht Ally mit so Anführungszeichen, Mimi, dann.
Ja, El Hotzo ist, glaube ich, so das Premiere-Beispiel, ja, ne, wo du so dachtest, oh, das ist ja, ja, der beste Ally aller Zeiten. Endlich mal ein weißer Cis-Mann, der sich dafür einsetzt. Und dann müssen wir, glaube ich, nicht wiederholen, was El Hotzo alles so gebracht hat. Aber deswegen ist Veri sehr vorsichtig, das Wort Ally zu benutzen, vor allem bei weißen Heterocis-Männern. Das verstehe ich auch.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich finde das auch super einleuchtend. Ich finde tatsächlich fast mit allen Begriffen, die so ein bisschen auch ein Label sind, egal jetzt, ob sie positiv oder negativ sind, in diesem Fall erlebe ich es eher als ein positives Label, ne? So als so eine Art Ritterschlag dann, ne? Und da ist halt eben, genau wie du sagst, ne? Manche sind zum Ritter geschlagen worden und haben dann danach ziemlich viel Blödsinn gemacht. Mir ist dabei auch, also mir persönlich, ich würde mich gar nicht so bezeichnen. Das finde ich, ne? Finde ich irgendwie komisch, wenn man selber sich so in so Rollen benennt einfach. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mir so ein Label gar nicht so wichtig ist, wie die Taten und das Handeln dahinter. Und das ist nicht immer perfekt. Das wird auch wahrscheinlich in dieser Folge auftauchen, dass ich zum Beispiel Begrifflichkeiten verwende, weil ich überhaupt kein Profi bin in diesen Dingen, ja, die gar nicht mehr modern sind oder die man heute eigentlich nicht mehr sagt oder die, und selbst wenn das nur 4 Wochen her ist. Also ich bin da nie so up to date, dass ich da sehr genau bin bei diesen Bezeichnungen. Und mir ist viel wichtiger, in dem Sinne, dass ich mich da konstant weiterbilde und irgendwie aktuell halte, aber dass ich trotzdem im Redefluss halt einfach dann die Dinge, die Message rüberbringen kann und ich hoffe, sinnvoll rüberbringen zu können, unabhängig davon, ob ich jetzt den einen oder anderen Begriff richtig benutze, was natürlich trotzdem blöd ist. Also ist, ne, ist, und das, ja, das ist immer für mich so wichtig zu sehen, das kann sehr gut sein, dass ich in meiner weiteren Lebenshistorie noch ziemlich dumme Dinge tue. Also es macht mich tatsächlich eigentlich eher zum Menschen, wenn ich das mit einbeziehe und mit einschließe. Deswegen finde ich das sehr gut und das geht mir mit allen Dingen so. Es gibt ja auch in vielen Unternehmen dann so Champions für das Thema und so, ne? Und das, ja, es entscheidet sich an den Stellen, wo es dann an die eigenen Privilegien geht. Da entscheidet sich's dann. Ja? Mhm. Also das, was ich sage, versuche ich schon bedacht und reflektiert zu tun. Ja, finde ich aber sinnvoll. Also ich würde mich selbst auch nicht so bezeichnen in dem Sinne und versuche trotzdem einfach hilfreich zu sein.
Das finde ich interessant, weil unser erster Gast hat das Gleiche gesagt. Er hat auch gesagt, er würde sich nicht als Ally bezeichnen. Er fühlt sich auch ein bisschen immer unangenehm, wenn man ihn so bezeichnet. Das ist für ihn immer so, ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde. Und ich finde, vielleicht ist das auch das Mindestmaß dessen, was einen Ally ausmacht, dass er sich selbst nicht so nennt. Ich glaube, wenn jemand sich selbst als Ally bezeichnet, kann man schon mal überlegen, ob er sich vielleicht nochmal hinterfragen möchte. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn Menschen das sagen. Nicht nur Cis-Männer, sondern auch ich, wenn ich nicht sage, ich bin ein Ally für BIPOC, sondern ich versuche einfach zu lernen. Und dass Allyship eine Lernbereitschaft darstellt und die Bereitschaft zuzuhören. Und damit haben wir schon so ein bisschen abgedeckt, was du denkst, was Allyship ist. Möchtest du da noch was zu ergänzen, bevor wir tiefer einsteigen?
Für mich ist das eine zutiefst partnerschaftliche Rolle, die damit beginnt, dass man erstmal sich einerseits selbst auf die Reise macht und nach Daten sucht, um gewisse Realitäten zu beschreiben. Und diese Realitäten, die starten als Hypothese. Die Hypothese kann sein, ich bin weiß und männlich, habe ich weniger Hürden im Leben als andere? Fragezeichen. Das ist dann eine Hypothese. Und dann geht man los und guckt mal nach Daten und dann findet man in vielen Datensätzen, dass es wahrscheinlich so ist, ja. Dass man das selber im eigenen Leben nicht bemerkt und dass das auch nur im Durchschnitt so ist und das auch niemals heißt, dass es nicht weiße Männer gibt, die es echt schwer haben im Leben. Also, aber im Durchschnitt gibt es halt weniger. So, das ist halt so der Punkt. Ne? Und das, damit fängt das für mich an, dieses partnerschaftliche auf Augenhöhe erstmal ernst nehmen, was andere zu sagen haben und auch die Realitäten zu erleben und diese Beschreibungen von anderen Realitäten auch zuzulassen, ohne dass man gleich so einen Angstreflex bekommt. Ja? Und das ist für mich dieses Partnerschaftliche und sich dann einsetzen. Ich weiß nicht, ob man jeden Tag irgendwie mit Plakaten dann so, ne, also ich meine jetzt nicht auf Demonstrationen oder so, sondern so sichtbar durch die Gegend rennen muss, ja, weil das hat schon wieder voll viel von, ich stelle mich in den Mittelpunkt.
Ja.
Ja? Sondern vielmehr glaube ich, dass meine Wahrnehmung oder mein Standpunkt aktuell an den entscheidenden Zeitpunkten, wo ich als Mann zufällig oder nicht zufällig mehr Macht habe gerade, dann das auszunutzen zum vermeintlichen Wohlbefinden anderer. Und auch nicht übergriffig im Sinne von, hier, deine Bühne. Ja, vielleicht will die andere Person gar nicht auf die Bühne. Aber mit Weitblick, mit Feinschliff. Das ist für mich so dieses, so würde ich das im Ganzen beschreiben. Ich habe mich aber ehrlich gesagt, ich habe mich mit dem Begriff nie so tief befasst. Ich habe mich mit vielen von den Begriffen nicht so tief inhaltlich befasst, sondern ich habe mich eher mit den Daten dahinter befasst, um Realitäten zu beschreiben. Das ist so mein Ansatz eigentlich.
Also Daniel, danke, dass du das nochmal klargestellt hast. Darf ich dir was Witziges teilen? Also bevor ich mit dir jetzt in diesem Gespräch war, habe ich mal mit Nini über dich geredet und du hattest einen Beitrag gemacht zu Menschen, die in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen sind und wie der Zugang dann da ist. Und ich war mir so sicher, ich habe es Mimi gesagt, 100%, dass du mindestens es schwer hattest, irgendwie in Bezug auf, dass du vielleicht in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bist, weil es in meinen Kopf nicht reingegangen ist, dass du möglicherweise keine negative Betroffenheit hast, weil das stellt auch Mimi immer fest, ne? Also ich habe das von Mimi insbesondere immer gehört bekommen, dass sie feststellt, wenn jemand sich wie ein Ally benimmt, dass er irgendeinen, einen biografischen Zugang hatte zu diesen Themen. Ich weiß nicht, ob das so tief reingeht, aber wann hast du dich mit diesem Thema Gleichberechtigung, kannst du es von mir aus Feminismus nennen, kannst du es Gleichberechtigung oder ähnliches nennen, befasst? Also kam es mit den Geschichten mit den Daten, also dass du halt ne, diese Hypothesen aufstellst und das hinterfragst, oder hattest du irgendwie so einen Aha-Moment?
Ich habe ganz relativ früh in meiner Jugend, und das war kein, ich sage jetzt mal, feministischer Aha-Moment, weil es um andere Männer ging in dem Moment. Ich bin im Ruhrpott groß geworden. Ich selbst bin, meine Eltern sind die ersten Akademiker in ihren Familien. Aber eben genau der Sprung, der dadurch oft passiert, ist eben dann vor mir passiert und nicht durch mich. Mhm. Und in die Familie bin ich geboren. Und dadurch hatte ich einfach für den Durchschnitt im Ruhrgebiet hatte ich ein verdammt privilegiertes Leben, so wie ich groß geworden bin und so weiter. Das heißt nicht, dass ich es nicht auch mal hier und da schwer hatte, emotional, mental, diese Dinge. Ja? Mhm. Aber es ist definitiv nicht, sind nicht dieselben Hürden gewesen. Es ist wie so ein Vorsprung beim 100-Meter-Lauf immer gewesen. So, das wusste ich damals nicht. Ich habe ja gedacht, alle Familien sind so wie meine Familie. Ich habe das ja nicht verstanden. Ich war ja Kind und Jugendlich. Und dann kam ich in so ein Alter und auch meine Freunde, die im Übrigen mit Blick auf den Migrationshintergrund sehr divers waren. Das ist im Ruhrgebiet ja normal in dem Sinne, ja. Und dann, deswegen war das für mich auch immer normal. Und dann sind wir feiern gegangen, so mit 16, 17, 18. Und dann kam halt mein bester Freund mit türkischem Pass nicht in dieselbe Disco wie ich. Und zwar nur deshalb. Also es war halt so, die wussten das auch alle schon. Wenn die mit ihrem türkischen Pass dahin gegangen sind, dann no chance. Also die wurde direkt, da wurde nur der Pass auf, der wurde manchmal gar nicht aufgemacht, da stand ja schon außen drauf. Und dann war das so. Und dann muss ich auch, gebe ich auch ehrlich zu, für uns war das was, auch für meine Freunde war das was völlig Normales in dem Sinne, ja. Und die sind dann auch nach Hause gegangen. Und wir sind dann feiern gegangen. Das war damals gar nicht so, dass ich dann schon irgendwie Ally gewesen wäre oder irgendwas, sondern, nee, ich wollte ja feiern gehen, so. Und ja, schade, dass du nicht reingekommen bist, so. Ich zahle dir noch ein Taxi oder ich helfe dir irgendwie oder so. Aber so, das war, und dann, da machte das dann irgendwann so zum ersten Mal so ein bisschen Klick. Und dann habe ich so gedacht, es geht ja nicht. Lass mal Diskotheken auswählen, wo wir alle reinkommen irgendwie. Oder ich habe American Football gespielt in meiner Jugend. Und nicht überraschend kannte ich deswegen viele Türsteher. Weil die haben in der Herrenmannschaft American Football gespielt. Mhm. Und dann war es für meine Freunde leichter, egal was für einen Pass sie hatten, mit reinzukommen, wenn ich dann halt mit meinem Mannschaftskollegen, auch wenn ich in der Jugendmannschaft war, weißt du, das war im Football so eine richtige krasse Gruppe. Wir hatten einen eigenen Handshake und alles, ne? Und wenn du hingegangen bist zum Türsteher und hast den Handshake gemacht, so, dann war klar, ach so, du spielst auch bei denen. Alles klar, so. Und dann war halt so, ja, hier hast du zwei Getränkekarten. Auf eine trinkst du, die andere gibst du beim Bezahlen ab. So. Und das war völlig normal. Und so ging das dann. Und das war noch völlig, da hat es zum ersten Mal Klick gemacht. So irgendwie so in der Zeit. Das ist kein spezielles oder keine spezielle Situation gewesen, aber an das erinnere ich mich sehr, sehr lebhaft. Und dann natürlich auch, Dortmund ist eine der Hochburgen für Rechtsradikale in Westdeutschland. Ja. Ganz schlimmer Nazi-Kiez auch und so am Start. Und ich bin aber neben einer Einrichtung groß geworden. Also das Haus meiner Eltern stand neben einer Einrichtung für, entweder kamen da Spätaussiedler rein, die halt irgendwie noch aus dem Krieg oder ähnliches irgendwie, wo die Familien halt eigentlich irgendwie deutsche Wurzeln hatten und dann kamen die zurück. Oder es waren Kriegsflüchtlinge auch. Du konntest das richtig so sehen. Je nachdem, was auf der Welt so abging, war die Mehrheit der Menschen halt von dort. Ne? Und das war direkt auf dem Schulhof neben dem Haus, wo ich gelebt habe. Und da waren halt regelmäßig Übergriffe von den Rechten und so. Und die Menschen haben sich einfach nur verteidigt und haben in Angst gelebt und so. Ne? Deren Kinder sind aber mit mir zur Schule gegangen und ähnliches. Ne? Dann war es halt mal der Bosnienkrieg oder so. Ne? Dann waren halt unterschiedliche Menschen jeweils da. Und richtig Klick gemacht hat es, als ich hier in München dann ins Umland gezogen bin, jetzt vor einigen Jahren. Und mich so umgucke, und das erzähle ich auch ultra häufig, wenn ich mich umgucke, sehen fast alle so aus wie ich. Mhm. Das ist super krass. Also wenn du dann auf eine Spanne von 30 Jahren, 33 Jahren siehst, was war dein soziales Umfeld und was ist dein soziales Umfeld heute? Und das ist krass. Und dieser Selektionseffekt, der ist ausschließlich aus meiner Sicht, persönliche Beschreibung, der ist ausschließlich ein Abbild davon, welche Barrieren es in unserer Gesellschaft gibt. Ich bin promoviert, meine Freunde aus der Jugend nicht.
Hm.
Ich habe ein fertiges Studium, zwei sogar. Meine Freunde aus der Jugend nicht, zum großen Teil.
Ja.
Ich war nie im Gefängnis. Ihr könnt den Satz selber vervollständigen. Das sind halt einfach Unterschiede, krasse Unterschiede. Und heute ist es Alltagsrassismus, der mir auf den Sack geht, wo ich das im Alltag erlebe, in meinem Umfeld, wo es sind ausschließlich Männer, Bauarbeiter dann, die hier in der Nachbarschaft irgendwas hochziehen, ja. Die leben dann oft in, wir haben hier so eine Art Motel, das du so monatsweise irgendwie buchen kannst. Und die kriegen das dann schon von ihren Firmen und so weiter bezahlt, dass die da leben, auf Montage halt. Wir haben hier einen See. Und diese Männer sind oft, ich versuche immer so vorsichtig wie möglich zu sein, aber ich würde jetzt sagen, so vom Antlitz her könnte es sein, irgendwie rumänisch oder irgendwie so, ne? Und die gehen dann durch unser Wohngebiet zum See. Ihr solltet mal gucken, wie die Leute gucken.
Ja,
das ist völlig abgefahren. Ja, das ist völlig abgefahren so. Und ich habe eigentlich sehr viele freundliche Nachbarn und denen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die gucken auch nicht. Aber es gibt einige, die gucken völlig anders. Und dasselbe habe ich auch schon erlebt bei mir selbst, um jetzt nicht immer auf andere zu zeigen. Ich habe schon erlebt, dass ich da war ich noch im Studium, so mit Mitte 20. Ich habe im ICE gesessen. Ich habe am Fenster gesessen. Mein Rucksack stand am Gang auf dem Platz, ja. Und dann ist eine Gruppe von Menschen eingestiegen, die dafür gesorgt hat, dass ich nur, wie die aussahen, meinen Rucksack festgehalten habe.
Mhm.
Das ist mir im Nachgang aufgefallen, so 20 Minuten später. Dass ich das unterbewusst, instinktiv gemacht habe.
Mhm.
Ich halte nie meinen Rucksack fest. Also, und das sind so diese Erlebnisse, auch bei mir selbst eben, ne? Also ich will hier nicht immer nur mit dem Finger zeigen, sondern auch bei mir selbst diese verschiedenen Wahrnehmungsstufen, dass da irgendwas falsch läuft. Und das war Anlass, mich zu fragen, naja, ist das jetzt nur mit Blick auf Migrationshintergrund oder gibt es das auch mit Blick auf Geschlechtsidentität oder Sexualität, sexuelle Orientierung, alle diese verschiedenen Variablen, es gibt ja auch Altersdiskriminierung, ja, und so. Ist das immer so? Oder wird das dann noch schlimmer? Also was ist eigentlich mit einer Mutter von zwei Kindern, die Migrationshintergrund hat? So, was ist da eigentlich so, ne? Und so hat mich das dann, irgendwann kam ich halt auf dieses Datenthema an sich in meinem Leben und damit habe ich mich dann auch mit Daten damit beschäftigt. Es war jetzt recht ausführlich, aber das ist so ein bisschen die persönliche Historie, ja, dahinter.
Ich konnte so viel nachvollziehen, was du sagst, weil ich aus der Umgebung komme, Mimi. Also zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob du ein sehr treuer Zuhörer bist, aber in der Folge mit Christian habe ich auch über Club und Reinkommen geredet. Also er hat erzählt, dass ihm das Gleiche passiert ist. Da habe ich ihm gesagt, dass ich Leuten geholfen habe, reinzukommen. Und das war bei Rush Hour in Dortmund.
Mhm.
Und das zweite mit Nazi-Hochburg oder viele Nazis in Dortmund. Mhm. Ich werde nie den Tag vergessen. Das war irgendwann in den 2000ern, wo ich zu Hause bleiben musste, weil sich Nazis angekündigt haben in Soest. Also ich durfte an dem Tag nicht raus. Niemand ist rausgegangen, der einen Migrationshintergrund hatte und sich halt schützen sollte. Also das sind zwei Sachen, wir kommen halt aus der Umgebung. Ne? Also ich kann genau verstehen, was du sagst.
Ja, und bei mir war es dann oft irgendwie Soundgarden oder so, weil ich wahrscheinlich eine Ecke älter bin. Den gab es dann irgendwann nicht mehr, der ist dann platt gemacht worden. Aber da waren es dann so die Diskotheken.
Ich finde es immer super interessant, weil ich versuche es immer zu verstehen, warum Sachen passieren. Also vor allem, weil ich ja möchte, dass mehr Cis-Männer sich einsetzen für Menschen aller Art und Weise. Und wenige das ja tun. Und gerade bei LinkedIn, wo ich ja feministisch aktiv bin, auch die ganzen Dieters in meinen Kommentaren rumblabeln. Und ich mich immer frage, wie kriege ich die, also was brauche es damit, deswegen haben wir diese Reihe auch gemacht, was braucht es damit, ein Cis-Mann der sich auf die Reise der Allyship macht, würde ich sagen. Zumindest auf die Reise und diese Fragen stellt. Deswegen finde ich es immer voll interessant, die Historie anzuschauen und zu schauen, wo kommen die Menschen her, wo kommen die Männer her und was hat die bewegt, dazu umzudenken. Ich finde es voll gut, dass du so tief eingestiegen bist, weil mal gucken, ob ich hinterher eine Theorie denn dazu aufstehe, wenn ich mit allen Vieren gesprochen habe, ob ich dann neue Erkenntnisse gewinne dadurch und vielleicht auch das hilft, andere abzuholen und genau.
Ja, würde mich auch unbedingt brennend interessieren, worauf du kommst.
Also, ich achte dann Bescheid.
Ja, danke dir.
Genau, Viri erinnert mich immer daran, dass wir ein HR-Podcast sind und dass wir auch über die Arbeitswelt reden müssen. Und du bist ja interessanterweise nicht alle unsere Gäste, die diesen Monat da sind. Ich glaube, du bist sogar der Einzige, der auch aus dem HR-Bereich kommt. Mhm. Und mich würde zumindest interessieren, was das für dich im Berufsalltag bedeutet. Also wie lebst du es selber und was erwartest du oder wünschst du dir von ArbeitgeberInnen? Was können die machen, um da sich besser aufzustellen?
Also für mich ist ein zentraler Gedanke sehr wichtig, der vielleicht noch vor dem Arbeitgeber liegt oder oft nicht berücksichtigt wird. Und da wäre mein erster Wunsch schon, dass man das überhaupt erstmal einsieht und versteht. Arbeit ist so ein zentraler Bestandteil für Menschen in deren Leben. Aber es ist das Vehikel zur Teilhabe in einer Marktwirtschaft. Das ist halt das Entscheidende. Wenn du Arbeit hast und die auch noch gut bezahlt wird, dann kannst du dir so viel mehr erlauben. Das ist wirklich völlig abgefahren. Und das ist eine Sache, die man unbedingt wirklich verstehen muss. Und das ist vielen, glaube ich, nicht klar, die aus einer Historie heraus oder dergleichen denken, sie haben sich das alles selber erarbeitet. Ausschließlich, weil sie so fleißig waren oder so. Ja? Und das muss man verstehen und das muss man auch ansprechen in Unternehmen. Auch seitens von Arbeitgebern einfach, dass sie das wirklich klarstellen und auch mit allen Vehikeln, die sie haben, mit allen Hebeln, an denen sie drehen können, dann auch dafür sorgen, dass es diese Teilhabe geben kann. Ja, und das sind eben Stichworte wie Mindestlohn und so weiter. Und ich bin ausgebildeter Ökonom, ne? Das ist nicht so, als hätte ich jetzt, als wäre ich die ganze Zeit nur gegen Kapitalismus oder dergleichen, ja, in seinem Ismus schon. Aber Marktwirtschaft an sich hat auch gute Folgen für Menschen. Das sieht man auch an verschiedenen Statistiken, wie Geburtenrate, Überlebensrate bei der Geburt, ne, Analphabetenquote. Alle diese Dinge sind natürlich massiv angestiegen, seitdem wir uns in einer nicht mehr diktatorischen und dann Marktwirtschaft befinden. Aber halt auch mit vielen Nebeneffekten. Und es macht dann dadurch diesen Zugang so viel entscheidender, wenn du das hast. Das ist auch der Hintergrund hinter dem Post gewesen, den du angesprochen hast, Beri. Weil das war aus einer Sicht von jemandem geschrieben, der all das hat, was da drin stand. Und auch immer schon hatte. Ich war nie arm. Hm. Und ich habe das nicht verstanden erst. Ich habe das nicht verstanden. Natürlich habe ich eine PlayStation gehabt. Hä? Hm. Wieso nicht? Ja, meine Eltern fanden, es wäre pädagogisch sinnvoll, dass ich drauf spare oder so. Aber sie hätten sie einfach kaufen können. Hm. Haben sie halt aus pädagogischen Gründen nicht gemacht. Aber die anderen, die keine PlayStation hatten, hatten das nicht aus pädagogischen Gründen nicht. Ja, ja. Das ist halt der Punkt. Und das ist das entscheidende, für mich entscheidende Vehikel für alles in unserer Gesellschaft oder vieles zumindest. Egal, ob es jetzt um Wahlverhalten geht oder um andere extreme Positionen oder dergleichen. Oft erlebe ich, dass Menschen, die sich extrem verhalten, auch eben dort entweder nicht teilhaben aktuell oder ultra viel Angst vor zukünftiger Nicht-Teilhabe haben. Völlig ungerechtfertigt übrigens, ne? Also diese Dieters, die du angesprochen hast, die sind meistens sehr gut verdient und so weiter. Ja.
Ja.
Und das sind Verlustängste, die ihnen aber eingeredet werden, also oder die sie halt auch haben. Und dann ist manches davon natürlich auch einfach Diskriminierung und überholtes Macho-Denken. Das darf man auch nicht wegschieben so. Das haben die auch gelernt und so sind die auch groß geworden und so weiter. Ja. Und dann irgendwann wird man alt genug, um sowas ablegen zu können. Ja. Dann kann man sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. Dann hat man nicht alles nur gelernt und es war halt so. Ja. Und das transparent zu machen, ist für mich die Hauptaufgabe dieses Bereichs in Unternehmen, da nicht ruhig zu sein, das transparent zu machen und Menschen auch eine Sicherheit zu geben und das ansprechen zu können. Vor allem Menschen, die benachteiligt sind. Und das ist immer das, habe ich jetzt nicht bei direkten Kollegen, aber insgesamt so im HR-Bereich kriege ich das manchmal so flüsternd zugesteckt. Hey, ich finde toll, was du für Posts machst und ja, ich traue mich nicht so richtig, ich habe das auch mal gemacht, dann musste ich das löschen, mein Arbeitgeber gesagt und so, ne? Und dass du da keine Angst hast und so weiter und so fort. Und ich sag immer, ja, das ist exakt der Punkt. Ich bin weißer, heterosexueller Cis-Akademiker. Mhm. Wieso sollte ich Angst haben?
Ja.
Hä?
Du kriegst
ich schieße einmal in die Luft und habe 3 Jobs. Was wollt ihr von mir? Die wollen nicht mehr, dass ich für sie arbeite oder die finden meine Meinung nicht cool. Ja, dann gehe ich einfach eine Tür weiter zum nächsten Arbeitgeber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Job bekomme, ist ultra hoch.
Ja. Und bei anderen ist halt nicht so. Ich habe es auch mal geschrieben. Also ich habe auch darüber meinen Post geschrieben, weil ich ja auch noch relativ privilegiert bin. Zum einen, weil ich Akademikerin, weil ich immerhin auch weiß, zumindest gelesen bin. Und weil ich auch noch einen Partner habe, der gut verdient. Das heißt, wenn ich jetzt arbeitslos werde, dann, das heißt, ich kann auch 2-3 Jahre arbeitslos sein. Ich werde dann nicht, meine Existenz hängt da nicht dran. Es ist doof für mich und ich werde es wahrscheinlich emotional richtig scheiße finden, aber ich hätte auch keinen, also selbst wenn ich keinen Job kriegen würde, wäre es in Ordnung so. Und das ist ein total krasses Gefühl, weil ich bin sehr arm aufgewachsen. Aber dadurch habe ich halt keine Angst, bei LinkedIn was zu schreiben, weil so, und ich, deswegen habe ich auch das Gefühl, habe ich eine Pflicht, das zu schreiben oder eine Pflicht, laut zu sein, weil ich halt diese Privilegien habe und andere Leute sie nicht haben und das halt nicht einfach machen können. Und deswegen nervt mich das auch immer, wenn Dieters, aber auch andere Frauen, ich nenne sie Karens, unter meinen Posts sagen, dass Frauen einfach nur laut sein müssen. Sie müssen einfach nur lauter sein und forderner und so weiter und so fort. Also mal abgesehen vom Backlash-Effekt, haben sie halt auch häufig nicht die Privilegien, einfach mal lauter zu sein. Weil wenn sie laut sind und abgestraft werden, trifft die Strafe sie exponentiell stärker als einen Heterozismus. Und deswegen bin ich auch mal so genervt. Jetzt heißt es, wir müssen die Männer abholen, bla 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 bla. Ich meine, nein, holt euch selber ab. Macht doch mal was so, ne? Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, was du sagst und schon nachfühlen.
Ich finde es aber auch wichtig beim Geschichtenerzählen in Unternehmen.
Ja.
Dass man das auch transparent und klar macht, dass man Bühne verschafft. Ich war schon bei so vielen, so wir haben so Lunch and Learns oder so ganz lockere, ne, ohne, das wird nicht aufgenommen, da kann man sich unterhalten, da gibt's auch keine Folien und keine Agenda und so, zu wechselnden Themen aus dem, bei uns ist der Bereich, wird vornehmlich mit Belonging irgendwie bezeichnet, ja, und ich finde das so angenehm, du erfährst einfach Lebensrealitäten von anderen Menschen und der erste Schritt ist, die nicht zu negieren. Und der zweite Schritt, vielleicht auch zusammen mit dem ersten, ist, das nicht als Angriff zu verstehen. So automatisch, als Reflex. Also es haben ja ganz viel, wir haben jetzt ganz oft das Wort privilegiert gesagt zum Beispiel, als Beschreibung unserer Situation. Ne? Also jetzt du, Jasmin und ich.
Ich bin auch.
Ja, du hast es nur nicht gesagt, deswegen wollte ich nur sagen. Genau sein. Und ganz viele Männer in meinem Umfeld empfinden das als Selbstkasteiung, wenn man das sagt.
Ja. Mhm.
Als so Entwertung dessen, was sie geschafft haben. Mhm. Nein, ich kann doch trotzdem stolz sein, dass ich ein 400-Meter-Rennen gewonnen habe, indem ich aber trotzdem einsehe, dass mein 400-Meter-Rennen halt nur 300 Meter lang war.
Ja.
Das ist der Punkt. So, ich kann trotzdem sagen, super, ich freue mich, ich habe mich angestrengt, ich habe trainiert, ich bin ja auch nicht einfach nur durchs Leben gelaufen. Ich habe auch Dinge dafür getan und ich habe auch bewusste Entscheidungen getroffen, wo andere Entscheidungen getroffen haben, die dann nicht so hilfreich waren, die ich auch hätte treffen können, wo ich dann aber gesagt habe, nee, mache ich nicht. Aber das ist eben alles im Kontext. Und dieser Kontext, der muss transparent angesprochen werden und klar gemacht werden und das darf. Ja, ich find's ist ja eigentlich widersinnig, ne? Du stellst dich da hin und sagst, ich bin so ein harter Kerl und männlich und was weiß ich, was da nicht alles immer gesagt wird. Und gleichzeitig ist nur der Erlebnisbericht einer anderen Person macht dich schon unsicher.
Ja.
Das passt überhaupt nicht zusammen. Also an keiner Stelle wird da ein Puzzle draus. So, ne? Und das ist auch für mich wirklich so ganz konkrete Sachen. Ich versuche, Transparenz zu verschaffen. Ich versuche, das anzusprechen.
In der Firma selbst, meinst du jetzt? Also
in der Firma selbst, im Umfeld, auf Events, typische Panelbesetzungen und so weiter, wo ich dann frühzeitig sage, hey, wen habt ihr denn sonst noch auf dem Panel? Ja?
Gerade jetzt beim Thema KI kann ich mir vorstellen, dass da vor allem hauptsächlich Männer eingeladen werden.
Richtig. Und dann habe ich, dann kannst du das natürlich ansprechen. Dann kannst du das einfordern. Dann kannst du auch sagen, ich komme nicht, wenn das anders ist. Also mag ich nicht, will ich mich nicht hinsetzen. Und zwar nicht nur, weil ich die Fotos nicht mag, die da entstehen, sondern weil ich es falsch finde, dass das so ist. Ja? Dann kannst du trotzdem hingehen, kannst aber dein Honorar spenden da zum Beispiel.
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit.
Ja? Also das finde ich auch total wichtig, zu sagen, ja, okay, ich muss ja jetzt nicht zwangsläufig hier einen riesen Bohai machen. Ich habe es angesprochen, ich habe es klar gemacht, ich finde es nicht gut, die konnten mir erklären, warum es anders ist, ja. Und dann sage ich aber vorab, ja, okay, dann will ich entweder gar kein Honorar oder lieber ist, das habe ich von Emre Cilik gelernt, er sagt, nee, nimm das Honorar, aber Spenster.
Ja.
Also verzichte auf keinen Fall auf das Geld, weil das Geld, dann hast du die Macht, das Geld positiv einzusetzen von, ja. Und du hast es Leuten weggenommen, die es nicht raffen. So. Ist okay. Forder ja. mehr noch. Ja? Forder mehr dann. Und so, ne? Und das finde ich total hilfreich. War auch so ein Aha-Moment. Ich habe mal auf dem Event getroffen und mit ihm die Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu quatschen. Das zweite ist halt so Zugang verschaffen, also zu helfen, Zugang zu verschaffen, aber nicht gezwungen, sondern zu fragen, hey, hast du Bock, kann ich dich irgendwie pushen, kann ich dich irgendwie mitnehmen, kann ich dich mitziehen, kann ich dich nach vorne schicken, oder ist dir das zu viel und so weiter und so fort. Das zu machen, Verlustangst der Männer auch entlarven und einfach anzusprechen und zu sagen, ey, komm, Alter, das kann doch jetzt nicht sein, dass dir das jetzt Angst macht, so. Das kann doch nicht, was ist das denn? Ja, du hast ja, du kannst ja, wie du sagst, du kannst jetzt für 5 Jahre aufhören zu arbeiten, du kommst trotzdem klar, so. Was ist los?
Ja.
Und das Letzte, und das ist für mich das Härteste, so diese Bro-Culture, die gerade sich wieder auf so einer steigenden Geschichte irgendwie befindet, die kam soft über eine Hustle-Culture rein, ne? Und jetzt mutiert die so zu so einem komischen Gemisch, ja, was ich auch brandgefährlich finde, gerade für junge Männer, die noch vielleicht in dem Sinne noch keine Männer sind, also die noch ihre Männlichkeit, was auch immer das bedeutet, irgendwie suchen und ihre Identität suchen vielleicht im Kern, was die dann da alles erzählt kriegen auf TikTok, ist ja völlig wild. Und das Absurdeste, vielleicht um da so eine kleine spaßige Note reinzubringen, auch wenn das Thema nicht spaßig ist, aber das Absurdeste ist ja eigentlich, dass voll viel von diesen Reels und TikToks immer mit so Videos von Löwen hinterlegt sind.
Ja.
Ne? Und ich dann immer so sage, ey, warte mal, bei den Löwen liegen die Männer irgendwie 20 Stunden unterm Baum und die Frauen holen das Essen. So, was ist mit euch?
Ja.
Ihr reflektiert ja nicht mal das. Also, das ist ja völlig besoffen. Oder sie reflektieren es eben nicht, weil sie es gar nicht fallen. Also, sie erkennen den Fehler gar nicht.
Ja.
Sie denken, nee, klar bin ich ein männlicher Löwe. Ich liege da, wenn ich trainiere mich, ich gehe ins Gym. Und wenn dann mal Kampf kommt, ja, dann kann ich irgendwen totbeißen, weil ich bin ein super harter männlicher Kerl. Aber die Frauen hier in diesem Rudel, ja, die haben ja auch noch wechselnde Partnerschaften in diesem Rudel dann, ja, die besorgen dann dafür, dass die Kinder aufgezogen sind, dass das Essen rankommt und so weiter. Und dafür spende ich meinen Schutz. So,
ja.
Und meine Gene ab und zu. So, und das ist ja völlig absurd. Und es bezeichnet, also für mich ist das bezeichnend, dass die meisten diese Ironie gar nicht sehen. Weil für die ist das nicht ironisch.
Ja. Und da ich drüber nachgedacht, ich habe gerade letztens erst König der Löwen geguckt, das ist jetzt hier gerade ganz groß bei meinen Kindern. Und da dachte ich mir das auch wieder. Also ich dachte, okay, die Weibchen gehen jagen, die Weibchen gehen gegen die Hyänen kämpfen und der Löwe kämpft eigentlich auch nur gegen andere Löwen. Ne? Also der Löwe-Männchen kämpft ja gar nicht gegen andere Tiere, sondern nur gegen andere Löwen. Und die Weibchen kämpfen, wenn es um andere Tiere geht. Also wenn Hyänenangriff kommt, dann sind es die Weibchen, die zuschlagen, nicht das Männchen. Also eigentlich machen die Männchen nur sich fortpflanzen und gegen andere Männchen kämpfen. Aber das ist sehr bezeichnend.
Ja, genau.
Das spiegelt, finde ich, sehr gut die Gesellschaft wieder oder die Realität von vielen Männern.
Ja, das kann man offen eben ansprechen. Auf der Arbeit, nach der Arbeit. Und dann werde ich manchmal auch belächelt für gewisse T-Shirts oder so, die ich trage, oder ich kriege dafür auch mal einen Spruch oder so, irgendwie so einen lustig gemeinten, manchmal auch nicht so einen lustig gemeinten in der Bahn. Aber auch das ist mir zum Beispiel wichtig und das wird, glaube ich, unterschätzt. Wenn du so symbolische T-Shirts trägst, ne, sag ich, keine Ahnung, in Regenbogenfarben oder bewusst mit entsprechenden Slogans und so weiter. Ich denke mir immer, wie viel kriegt so ein Mensch ab, wenn er halt aus einer Gruppe kommt, die diskriminiert wird, ja? Wenn die Person auf dem Weg zur Arbeit ist morgens in der S-Bahn.
Ja.
Und dann denke ich mir immer so, ich will einfach symbolisieren, dass wir nicht alle so sind, sondern dass es hier Menschen gibt. Neben mich kann man sich einfach setzen und dann wird man die Bahnfahrt einfach wahrscheinlich, also von mir nicht beleidigt, definitiv. Und wenn ich höre, dass jemand beleidigt wird, dann wird es Ärger geben für die Person, die jemanden beleidigt. Und das ist ist einfach ein Angebot. Ich will nicht, dass man sagt, du brauchst meine Hilfe oder so, sondern es ist einfach ein sichtbares, visuelles Angebot an, hey, setz dich hier hin. Setz dich hier hin. Der Vierer hier ist cool. Ja? Hier lachen wir zusammen, wenn du Bock hast, aber wenn nicht, dann hören wir einfach Musik. So. Und jeder für sich. So. Ja.
Wir haben über Bro-Culture gesprochen, im Sinne von TikTok und Co. Ich werde jetzt auch was sagen, Daniel. Was vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir schmecken wird oder nicht, aber ich gehe ja regelmäßig auf HR-Event und ich mache manchmal so einen Bogen um die ganzen HR-Männer, die sichtbar auf LinkedIn sind, wenn sie in einer Gruppe sind. Ich fühle mich so unwohl neben denen. Das kann ich dir gar nicht einzeln. Sind das Engel. Ich habe richtig tolle Gespräche mit denen. Ich werde jetzt auch kein Name-Dropping oder so machen, aber ich habe wirklich einzeln richtig tolle Gespräche mit denen. Die setzen sich für so wichtige Sachen ein und so weiter und so fort. Aber in der Gruppe, oh, die Energie, wenn ich jetzt schon darüber erzähle, fühlt sich nicht für mich sicher an. Und das liegt nicht daran, dass ich eine Frau bin. Und das liegt nicht daran, dass ich einen Migrationshintergrund oder so habe. Das ist einfach so eine Bro-Culture, die da existiert bei denen. Und da weiß ich, bin ich zugehörig. Und wie gesagt, ich mache da einen Bogen. Spannend. Ich weiß nicht, ob du das von außen überhaupt sehen kannst, weil du ja vielleicht auch Teil davon bist, unfreiwillig. Aber ich kann es dir sagen, von meinem Empfinden her, das ist das eine. Also wir sollten auch uns an der eigenen Nase anfassen. Nicht nur, ne, also das wird halt einem erst klar, wenn man es vielleicht auch hört. Und der zweite Punkt ist, da ich möchte jetzt Werbung dafür machen und gleichzeitig auch was dazu sagen. Es gibt halt dieses Love HR Hate Racism T-Shirt. Ich habe es nach Jahren erst gekauft, weil ich gesehen habe, für wen sie, also an wen das gespendet wird. Und das wird an die Ferhat-Umwa-Stiftung gespendet. Und die Mutter davon ist, also die Gründerin davon ist die Mutter von einem getöteten Menschen im Rassismusfall von einem, also aus Hanau auf jeden Fall. Und ich mag die Frau, ich folge der sehr gerne. Sie ist auch kurdischstämmig wie ich und macht ganz tolle Beiträge. Deswegen habe ich das T-Shirt gekauft. Ich werde das aber niemals anziehen. Also niemals draußen, niemals auf so Events, weil ich finde, ich brauche das nicht machen. Also ich bin ja die Letzte, die mit so einem T-Shirt rumlaufen muss. Ne? Und ich will auch nicht, dass so ein Aushängeschild oder Token sein für so ein T-Shirt. Aber ich habe es halt gekauft, weil ich wusste, wohin es geht und dass ich diesem Ort vertraue. Aber ich weiß nicht, ich habe mich mal so ganz ambivalente Gefühle, wenn ich dieses T-Shirt am Menschen sehe, wo ich denke so, du hast jetzt das T-Shirt getragen, aber es ist nicht alles, ne? Also es ist halt ein T-Shirt, ne? Und es ist auch voll schön bunt jetzt von dir angemalt, aber so, dass du Bescheid weißt.
Also ich kann dazu nur sagen, so zum einen finde ich diese Rückmeldung und diese Beobachtung total interessant und bin ich auch dankbar dafür, dass du das so äußerst, weil das, ich weiß nicht, wie viel davon bei mir zum Beispiel, ich weiß, ich spiele heute keinen Handball mehr, aber ich weiß, ich bin in der Handballhalle ein anderer Mann. Wenn ich mit anderen Männern zusammen auf dem Handballfeld stehe beim Training, wie wir reden, wie wir uns geben, was wir quatschen, wie wir, welche einfach Posen wir einnehmen beim Reden, etc. pp. Das ist aber noch, also dafür, das ist nochmal ein Unterschied, weil das ist nicht ein öffentliches Event, wo da in dem Moment sind dann oft nur diese Männer anwesend und so weiter. Und da kannst du dann trotzdem noch halt irgendwie Sachen entlarven, ansprechen, auch so, dass die ihr Gesicht nicht verlieren, was auch immer das ist. Aber ne, bei Events ist das halt, ich will damit sagen, ich weiß nicht, wie viel davon halt einfach so erlernt ist, dass du dann dich so zusammenstellst und so kumpelig, ne? Weil es auch ein schönes Gefühl ist. Also ist auch ein Zusammengehörigkeits-identitätsstiftendes Gefühl. So, mir ist bewusst nicht gewesen irgendwie, oder mir ist es nicht bewusst gewesen, dass das so broig rüberkommt, ja, und ich bin 100% schon Teil davon gewesen, 1000%, also auch wenn 1000% mathematisch nicht geht, aber also absolut, gar keine Frage, bin ich wahrscheinlich, und bei mir im individuellen Verhalten fällt mir das oft auf, dass meine Tendenz, Menschen ins Wort zu fallen, ist in Teilen eine Persönlichkeitseigenschaft von mir, die aber potenziert wird dadurch, dass ich ein Mann bin. Ja. Also es ist einfach, in ihrer Wirkung ist es einfach schlimmer dadurch. Weil ich dann meistens die Menschen, die nicht aussprechen im HR, ne, sind einfach überwiegend Frauen. Die Menschen, die dann nicht aussprechen, sind überwiegend Frauen. Das ist einfach eine statistische Wahrheit. So. Und ich weiß wirklich, ich meine das nicht böse. Es ist eine Ungeduld, die ich in mir habe, weil ich ganz
viel
ahne.
Niemand kann sich damit, glaube ich, besser identifizieren als Beri und ich, weil Beri auch nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, da habe ich ganz doll geschafft, niemanden nicht zu unterbrechen die ganze Zeit, und Beri schrieb mir dann, ich hoffe, ich darf das sagen, Beri, wie hast du das gemacht, weil sie hat in der Folge ganz oft unterbrochen, sie meinte, wie machst du das, ich krieg das nicht hin, dich zu unterbrechen, das heißt, wir können uns damit sehr identifizieren, wir haben dann halt bei dir, wenn du das machst, ist es halt so, oh, der Mann, der schon wieder unterbricht, wenn ich das mache, dann wird es aber auch negativ aufgenommen, weil ich halt als Frau nicht akzeptiert werde, also ich unterbreche unterbreche viele Menschen. Und auf Arbeit habe ich das in meinem Menu of Me. Und wenn ich neue Kolleginnen habe, sage ich denen das auch immer, dass wenn ich sie unterbreche, dann dürfen sie mich gerne zurück unterbrechen und das Wort zurückholen. Das meine ich nicht böse. Aber deswegen wollte ich nur sagen, ich kann mich damit sehr identifizieren. Ich schätze, ich will nicht für Beri reden, aber ich denke sie auch.
Du hast es so, also die Diskothek-Sache geredet, da wollte ich 100-mal ins Wort fallen und sagen, ey, so, ich kenne das, ich habe darüber geredet, aber ich habe mich wirklich zurückgehalten und die Wasserflasche festzuhalten hat mir sehr geholfen dabei. Also, halt dich an irgendwas, denn wenn du unterbrechen willst, halt dich an irgendein Fidget-Toy, irgendwas, was du hast, wo du dich dran halten kannst, weil das hilft auf jeden Fall.
Oder im Remote-Kontext habe ich jetzt auch eine neue Sache gelernt, da mache ich das einfach so, wenn wir remote sind und ich habe den Laptop so da und wir sind in einem Meeting, dann schreibe ich einfach alle meine Gedanken auf, die raus wollen. Also ich habe mir meine Notes-App und dann schreibe ich die ganze Zeit. Ich sage immer, ich schreibe mit, aber eigentlich schreibe ich nur die Sachen, die ich verhindern will, dass sie rauskommen. Und dann, wenn die andere Person fertig ist, dann scanne ich das kurz und dann hat sich meistens 90% von den Sachen eh schon erledigt, die müssen gar nicht mehr gesagt werden. Und dann sage ich nur noch die 10%, die gesagt werden müssen. Und das hilft mir im Remote-Kontext total, Leute nicht zu unterbrechen. Genau, ja. Deswegen kann ich mich sehr mit identifizieren.
Oh, boah, wäre ich Mann, ich glaube, ich wäre so unbeliebt, ne?
Also ich auch, ich wäre cool. So ein Dieter. Ich wäre so ein Dieter, Mann. Ich meine, Splain halt auch immer, ne?
Ja, das kommt auch noch dazu. Dann habe ich diesen Akademiker-Hintergrund, der einfach mich dazu trainiert hat, zu erklären. Dann bin ich in der Promotionszeit auch noch in einem Kontext gewesen, wo das ultra wichtig war, dass man nicht nur die Meinung sagt, sondern auch die Begründung dafür erklärt.
Ja.
Und das habe ich mir so angewöhnt, dass ich halt immer automatisch noch eine Erklärung gebe. Und irgendwann ist mir das in dem Feedbackgespräch halt auch mal gesagt worden, dass das implizit als so verstanden werden kann, als würde ich glauben, der andere versteht es nicht ohne meine Erklärung.
Ja.
Und das ist halt auch nochmal so ein Ding, was man ansprechen kann, was man auch ganz, um es mal ganz operativ zu machen, du kannst in einem Meeting sitzen, wo jemand das macht und wenn du das selber bist, kannst du dich selber bremsen. Aber wenn das jemand macht, dann kannst du deine Hand heben, kannst warten und kannst sagen, so ganz ehrlich Leute, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist doch exakt das, was jetzt die Kollegin schon vor 15 Minuten gesagt hat.
Genau. Wieso das kann ein Mann machen, muss man dazu sagen. Punkt.
Genau, ja,
kann,
genau. Ja,
eine klar, Frau okay. Kann es nicht machen. Wenn eine Frau das macht, nee, dann ist direkt, oder non-binäre Person, dann ist direkt, was genau. Ist für eine Zicke.
Ja, genau. Heißt, ja, ich meinte das aus Männer. Der Perspektive sozusagen, ja. Aus meiner Perspektive, was wir als Männer oder männlich gelesene Personen irgendwie tun können.
Ja.
Und als das ist ja wirklich etwas, was man tun kann. Und was soll denn da, also dann ist halt jemand mal verstimmt so. Ja, okay, grow up. Ist mir egal. So, also wirklich. Und nicht aus einer mangelnden Empathie, sondern weil ich es wirklich angemessen finde, dass man mal in Schranken gewiesen wird, wenn man irgendwas tut. Und ich würde auch erwarten, dass man das bei mir tut. Das wird mir nicht schmecken, wie du auch angedeutet hast. So, ne? Das ist dann etwas, das muss man mitnehmen. Ich fand jetzt, du hast das sehr sympathisch gemacht, aber das gibt's auch in härteren Versionen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, glaube ich, Unternehmen können auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, das eigene Leben zu reflektieren. Über Angebote, über ich reflektiere eigentlich, ist ein super Tag dafür, gestern war Steuererklärungsschluss. Und das ist immer so ein, wenn es als Ökonom, da habe ich ja schon gesagt, finanzielle Teilhabe und Teilhabe in der Marktwirtschaft ist halt einfach sehr essentiell. Und kurz vorher hat das Statistische Bundesamt den Durchschnittsmenschen ja rausgebracht für Deutschland. Ja. 2024. Passt ganz gut, weil man jetzt auch die Steuer für 2024 gemacht hat.
Ja.
Und ich sage dann immer, reflektiert bitte. Also meine lieben Mitmenschen, die das hören, die auch in so Jobumfeldern arbeiten wie ich, ja, die wahrscheinlich ein ähnliches Einkommen haben wie ich. Reflektiert das bitte. 47.700 Euro brutto ist der Median Bruttoeinkommen, das Median-Bruttoeinkommen in Deutschland.
Ja.
Ich habe meine Steuern gemacht gestern und ich hatte fast dreimal mehr.
Ja.
So. Und dieses dreimal mehr gibt mir nicht dreimal mehr Möglichkeiten, das gibt mir 30-mal mehr Möglichkeiten.
Yep.
Mit allem. Oh, ich finde keinen Kita-Platz. Hier ist eine private Kita für 700 Euro im Monat.
Ja.
Ist egal. Fällt nicht auf.
Ja.
Ja, und das ist das, was Menschen reflektieren müssen. Und ich bin ja nun auch im Konzernumfeld unterwegs und da wird sehr gut bezahlt. Und das ist auch bei allen anderen Konzernen, die in Deutschland stehen, so. Und das ich sage das jetzt bewusst und ich will jetzt bewusst niemanden rausnehmen oder Name-Dropping machen oder irgendwas. Und ich habe es auch tatsächlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber so noch nicht erlebt. Aber ich finde es krass manchmal, wenn ich auf Events dann eben oft auch dieses Rumgeheule höre. So über Kohle. So. Und auch in der Nachbarschaft. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt und auch angesprochen. Ja, dann fahr halt nur 4-mal in Urlaub, sage ich dann. So, wenn die Kita-Kosten erhöht werden, ja, und man dann sagt, ja, wie sollen wir uns das denn noch leisten? Ja, okay, keine Ahnung, vielleicht verkaufst du den Porsche. Keine Ahnung, könnte ein Weg sein. Aber wer bin ich? Bin nur Ökonom. Also ich finde das so absurd, ja. Ich kann es ökonomisch verstehen, diese Rationalität, dass man mehr für sich will, ne, dass man homo economicus-mäßig auf sich schaut und sich optimiert und so weiter. Ich kann ne, das Menschenbild dahinter kenne ich, das habe ich studiert. Aber es ist halt trotzdem absurd. Es ist halt wirklich völlig absurd, diese Kohle. Und wir hatten das auch in der Elterngelddiskussion, und das kann ich gerne mal teilen, so ein Moment, wo ich selber jetzt sehr ambivalent war. Ich bin voll mit auf den Pfad aufgesprungen letztes oder vorletztes Jahr, als es hieß, man darf das mit diesem Elterngeld und so weiter und so fort.
Also für Beri, für die, die sich wissen, ja genau.
Ich weiß es.
Du weißt es, ne? Ja.
Ja, aber ich will auch dazu kurz was sagen. Ich habe einen Beitrag gesehen von einer hochprivilegierten, sehr reichen Person, die sich darüber aufgeregt hat und dachte mir auch so, Alter, also wenn das Allyship war, danke, aber wenn du ernst meinst, dass das für dich ein Problem darstellt, nein, das glaube ich dir nicht. Also wenn das sagen willst, Daniel, dann...
Exakt das.
Das Einzige, wo ich dann mitgegangen bin, war die Übergangsregel. Ja, für mich war nur das Einzige, wo ich mitgegangen bin, dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war diese Übergangsregelung, dass es quasi gemacht wurde, als Menschen schon schwanger waren. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich mir dachte, okay, da hast du jetzt nicht mit geplant. Im Zweifel bist du auch ganz frisch im Job und hast gerade erst also da war ich so ein bisschen, okay, finde ich schwierig. Das sollte gelten für alle, die ab jetzt schwanger werden und nicht die, die schon schwanger sind. Aber ansonsten dachte ich mir auch so, okay, da musst du schon, das ist schon krass. Also das ist schon ein krasses Einkommen und ich habe immer schon gedacht, ich verdiene viel, aber es war ja auch das Nettoeinkommen und da dachte ich mir so, okay, da falle ich ja. Also das fand ich wirklich, ja.
Ja, ja, und genau genommen war es, glaube ich, sogar die Bemessungsgrundlage. Das heißt, ja, Nettoabkommen abzüglich, abzüglich noch Sachen, die man fürs Leben braucht. So, ne? Ja. Also das ist ja wirklich völlig absurd. Und das ist ja auch, also ich bin selber nicht in der Einkommenshöhe. Ich würde Elterngeld kriegen. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht und habe deswegen kein Elterngeld bekommen. Bei der Beantragung habe ich was falsch gemacht, habe kein Elterngeld bekommen. Und guess what? I'm still here. Weil es überhaupt gar kein Struggle gewesen so. Ja. Und das ist einfach, das muss man einfach, da bin ich so dankbar, dass das ein Stück weit durch meinen Lebensweg so ein bisschen wachgehalten wurde und nicht meinen persönlichen, ne, sondern das, was meine Freunde erlebt haben in meiner Jugend und welche finanziellen Möglichkeiten die hatten und was sie dann erzählt haben und was sie heute erzählen, wenn ich sie nochmal treffe oder so, ja, das hält das wach. Ich halte das nicht. Ich muss das selber wachhalten anhand dieser Geschichten. Und die Geschichten müssen erzählt werden, auch in Unternehmen. Und diese Elterngelddiskussion war für mich ein toller Lernmoment, weil ich erst total so, ja, wie kann man das nur machen, total frauenfeindlich und so weiter und so fort. Und dann so dachte, ach so, das trifft ja diese Ehepaare, die mit dem Champagner im Jacuzzi sitzen. Und ach ja, nee, das ist ja eigentlich, wenn das Geld, was dann gewonnen wird als Staat, vielleicht für andere Sachen, die, ne, wo das Geld wirklich gebraucht wird, und für Menschen, die das Geld wirklich brauchen, für Kinder, die das Geld wirklich brauchen, ohne dass sie sich so vorkommen, als wären sie immer auf Spenden angewiesen. Das fand ich in meiner Kindheit auch so krass, ne? Dann gab's immer.
Ja, das hat so genervt.
Also ich weiß nicht, wie das heute ist. Wahrscheinlich ist es besser geregelt, durch die reflektiertere Art, mit sowas umzugehen. Bei uns gab's einen sogenannten Feuerwehrtopf. Da haben alle Eltern was reingegeben in der Schule, damit Kinder, die es halt nicht so einfach hatten, dann mit auf Schullandheimfahrt oder so fahren konnten.
Gab's bei uns auch. Und ich war auch so ein Kind und alle wussten, dass ich das Kind bin. Ja. Also alle wussten, dass ich
das gewinne. Und das ist der Punkt.
Die dann nur das mitfahren durfte, weil die anderen bezahlt haben. Ja, es war so ein ekliges...
Richtig.
Das ist Fördergeld bei uns. Fördergeld. Ja. Bei dir nie?
Ja. Ich weiß es nicht mehr, wie also es hieß. Ich weiß nur noch, dass alle wussten, dass ich diejenige bin, weil ich war die Arme in unserer Klasse und alle wussten, dass ich diejenige bin, die damit gefahren ist. Und ich fand es so eklig im Nachhinein. Und ich will auch schauen, dass wir sowas irgendwie... Ja, also es war auch solche Sachen, es waren so ganz viele Kleinigkeiten, auch sowas wie meine Freundin hat gefragt, ob ich mit in Urlaub fahren will und ich war so voll begeistert, voll ja und so und dann haben die Eltern meiner Mama halt gesagt, was ihr Anteil ist und meine Mama so, ja, du kannst aber nicht mit in Urlaub, ne? Und dann durfte ich halt nicht mitfahren und dann, die Eltern hätten sich aber auch locker leisten können, einfach ein Kind mehr mitzunehmen. Das sind dann solche Sachen, wo ich weiß, wenn meine Kinder später Freunde haben, die nicht so privilegiert sind und die können wir mit in Urlaub nehmen, dann nehmen wir die mit in Urlaub und zwar nicht ohne, und dann wird es nicht, also dann wird es nicht thematisiert, dass wir die bezahlen oder sowas. Das Kind, mein Kind weiß dann nicht, dass wir dafür bezahlt haben. Ich ziehe da nicht die Kinder mit rein, wer da bezahlt, sondern das kommt dann mit und dann ist gut, so, weißt du? Und das hatte ich mir damals auch gewünscht, aber gab's nicht so.
Spannend, dass du das sagst, weil dasselbe Erlebnis hatte ich auch mit einem Freund aus der Schulzeit. Ich wieder habe das nicht wahrgenommen, dass wir aus unterschiedlichen Umgebungen sozusagen kommen und unterschiedlichen Kontexten kommen. Und dann ist der mit uns in Winterurlaub gefahren, was ja sowieso ein total privilegierter Urlaub ist. Allein die Urlaubsart ist halt super teuer. Ja. Und auch wenn das immer so ein Bauernhof-Feeling hat, ja, weil man dann irgendwo auf so einer Hütte ist. Oder, aber der Bums kostet ja richtig viel Kohle. Und der wollte auch unbedingt mit und wir haben ihn auch gefragt und dann kam er auch mit und so weiter und so fort. Und dann sind wir halt den ersten Tag auf die Skipiste und er hatte halt Jeans an. Und ich habe das gar nicht, der will halt Jeans tragen und so. Ja, aber es waren halt minus 14 Grad.
Ja, hatte kein Geld für eine Hose,
und die Jeans,
ne?
Werden halt nass und so. Ja, und das wird der Grund gewesen sein. Wir haben nie wirklich drüber gesprochen. Meine Eltern haben dann einfach eine Hose gekauft im Skiladen unten und haben dann einfach gesagt, du trägst die bitte jetzt, weil meine Verantwortung kann nicht sein, dass du hier mit irgendwelchen Erfrierungen nach Hause kommst. Das geht nicht, du bist mit uns hier und egal, ob du das jetzt mitgenommen hast oder nicht, vergessen hast oder was auch immer der Grund dafür ist, mir egal, du kriegst jetzt hier so eine Hose. So, das geht nicht. Ja.
Ja.
Und das ist, also, ne, ist wieder einer von diesen Momenten gewesen, wo ich im Erleben dann erst gemerkt habe, so, ja klar, ich habe ja niemals fragen müssen, ob ich so eine Hose habe. Ich hatte die einfach immer. Die gab es halt. Fertig.
Ja. Ich hatte sie nicht. Also, wäre das Kind gewesen, das die Hose nicht gehabt hätte, genau.
So. Ja, und rückwirkend ist es schon manchmal so, dass ich denke, schon auch naiv, ne? Also du gehst so durchs Leben und du bist aber schon 17, 18, 21 und du reflektierst gar nicht, dass du denkst einfach, dein Leben, so wie du das gelebt hast, ist für alle so.
Ja.
Und manche werden damit 68. Ja, das ist ein Problem.
Die gehen dann auf LinkedIn und schreiben dann in meine Kommentare, dass sie das alles überhaupt nicht verstehen und dass ich gar nicht wissen, warum ich mich so anstelle. Und sie nice nennen Dieter.
Ja, 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 ja.
So, denn wie steht es? Hast du noch eine Frage, Miri?
Nee, ich wollte nur auf die Zeit kurz hinweisen.
Genau, ich wollte nämlich fragen, wie es um Dans Popkulturwissen steht, um Musikwissen steht.
Oh, wahrscheinlich nicht mehr so frisch, wie das mal war.
Ich weiß nicht, ob du uns
immer wieder, wenn ich meine Hip-Hop Playlist immer mal wieder raushole, meine Rap-Playlist.
Immerhin hat er sowas, ne, Beri? Vielleicht kommst du da weiter.
Ja, also ich habe, während ich euch zugehört habe, wirklich, ich habe auch zugehört, aber auch so ein bisschen recherchiert, was es für Ruhrpott-Legenden gibt, wo ich vielleicht Daniel abfragen könnte. Tatsächlich habe ich jetzt nichts gefunden von Ruhrpott-RapperInnen, die über Armut gerade sprechen. Also ich habe es nicht auf Google finden können, gibt es schon unzählige. Aber ich habe ein Lied aus meiner Kindheit, das ich gesuchtet habe. Es gibt zwei Lieder tatsächlich. Eins mit Mimi Safecan, das werde ich aber nicht abfragen. und das andere ist von einem Rapper. Das Lied ist ungefähr, das wird lügen, bestimmt 20 Jahre alt. Der Rapper war auch Teil von Deichkind.
Du musst raten, ne? Also du darfst raten, Daniel. Du darfst dann unterbrechen, wenn du weißt, wer es ist und wie das Lied heißt.
Genau, also es ist ein deutscher Rapper, Musiker und auch Schauspieler und war vor allem Ende 2000 sehr, sehr bekannt und hat einen Hauptschulabschluss, hat immer über eine schwierige Kindheit gesprochen und auch über Geld und hat sich gefragt, was wäre wenn?
Ach, kenn ich nicht.
Nee? Nee. Ist das Lied Was wäre wenn von Ferris MC?
Ah, Ferris, ja.
Ja,
ich
sagt
wusste
in dem
es nicht
Lied,
genau. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass Ferris mal Deichkind war. Das wusste ich nicht.
Ah, okay. Ja. Also sag auf jeden Fall in dem Lied, was wäre, wenn das Wörtchen, wenn, nicht wäre? Wäre ich dann schon längst Millionär? Mhm. Was wäre, wenn ich nicht mehr ich wäre? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und dann redet er die ganze Zeit über Reichtum. Was wäre, also, ne? Und das habe ich als Kind so voll gefühlt. Ich so, ja, Sims. Und dann die Cheatcodes. Und dann habe ich so die geilsten Häuser entwickelt und so weiter. Also genau so. Genau, also das ist so ein Klassismus-Lied, was ich ganz super finde. Aber Mimi, das zweite Lied, ich lasse dich das nicht raten, ich wollte nur sagen, Nee, ich lasse dich das nicht raten. Aber das zweite Lied, was ich auch oft im Kopf habe, ist von Die Prinzen. Ich wäre so gerne Millionär, da wäre mein Konto niemals leer. Genau.
Das dass du die Prinzen mal zitierst, ich bin sehr stolz, Berit.
Cool. Ja, danke, Dan, für die ganzen Einblicke. Ich habe dich auf einmal Daniel genannt, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. ich danke dir für so viel Appelle, die du irgendwie gemacht hast. Also wir haben jetzt nicht konkret nur über Organisation gesprochen, aber auch einfach deine ganzen Hinweise und Impulse waren so hilfreich. Ich hoffe, die Leute, die zuhören und große Fans von dir, verstehen auch, dass hinter diesem Fantum und deinen ganzen Sachen, die du postest, auch ein Mensch hintersteckt, der eben einen weiten Blick hat durch Berührungspunkte.
Ich hoffe, dass die ganzen weißen Cis-Männer dann, wenn sie uns schon nicht ernst nehmen, vielleicht mal auf einem anderen weißen Cis-Mann hören. Und wenn sie mich schon auch nicht auf mich hören, dann vielleicht auf dich. Mir egal auf wen, solange sie am Ende sich reflektieren, ist mir das egal, wer sie angestoßen hat zum Reflektieren. Und ja, auch danke, dass du in unserem Podcast, dass du direkt Ja gesagt hast, habe ich mich übrigens sehr gefreut, weil du ja doch auch einiges an Reichweite hast und wir haben ja noch einen relativ kleinen Podcast, deswegen danke, dass du trotzdem zu Gast bei uns warst.
Absolut. Mir geht es um die Themen und die Themen stimmen und das da ist mir wichtig. Ich habe schon deutlich größeren Podcast abgesagt, weil mir die Themen nicht passen. Also das da geht's mir gar nicht drum. Und mir wäre wirklich wichtig, wenn die Mitmänner hier zuhören, dann gebt einfach euer Menschsein nicht irgendwie an der Unternehmenstür ab. Das wäre ziemlich gut, weil man kann derselbe Mensch, der man zu Hause ist. Bei manchen hilft das nicht übrigens, wenn man das ist. Aber man kann der reflektierte, vielfältige Mensch auch im Unternehmen sein. Man muss da nicht in eine neue Rolle schlüpfen und da so der Karrierehai werden. Das ist nicht nötig. Das ist keine Spielregel. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann das verändern.
Letzte Worte von Danke. Dan. Danke dir vielmals.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein Nice-to-have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen.